Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich danke der Bärbel für die Einleitung, die auch auf die Predigt einleitet, der Gesang, der das eingeleitet hat. Weil es geht ja wirklich hier bei dem, was ich erzählen will, um einen Aufbruch. Um einen Aufbruch, diesmal nicht in eine neue Wohnung und ja, um Entrümpeln. Es geht darum, dass der Herr uns ja in dieses neue Land hineingepflanzt hat. Dieses Reich des Lichts, dieses unsichtbare Reich, dass er sagt, auch wenn eure Füße da noch auf dem Boden rumlaufen, ihr seid Bürger eines anderen Reiches, nämlich Bürger des Himmelreiches. Und dieses Bewusstsein verlieren wir manchmal im Alltag. Und darum geht es heute Morgen. Manches muss dann auch entrümpelt werden, damit dieses Bewusstsein in uns tief versenkt wird. Und da darf sich jeder da vor Gott stehen an diesem Tag der Ruhe und fragen: Herr, wie geht's bei mir weiter? Es geht um dieses neue Leben, was Jesus uns erkauft hat, erworben hat und in dem wir leben sollen, leben wollen und uns oft dabei ganz schwer tun. Als der Schriftgelehrte Nikodemus damals ein Gespräch mit Jesus gesucht hatte, da sagte Jesus zu ihm: Wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist nicht einfach so zu verstehen und auch der gute Nikodemus hat das nicht verstanden. Aber dass er es nicht verstanden hat, darüber war Jesus dann erstaunt und sagte: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Nikodemus hatte doch die Schrift gekannt. Er hätte wissen müssen, was an mehreren Stellen des Alten Testamentes von den Propheten angekündigt worden war. Ich lese hier eine Stelle aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 36, die Verse 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott verspricht da etwas. Er verspricht eine Erneuerung des Herzens und des Geistes, weil wir ohne ein neues Herz und ohne einen neuen Geist vom Reich Gottes nichts sehen können. Gott wertschätzt uns so sehr, dass er uns in seinem Reich haben möchte, bei sich haben möchte, in Gemeinschaft mit uns leben möchte. Deshalb hatte er die Menschen geschaffen. Er hatte uns nie geschaffen, damit wir in souveräner Selbstbestimmung und ohne Gemeinschaft mit ihm dieses Erdenleben fristen und seinen Herausforderungen begegnen. Aber seitdem unsere Ureltern im Paradies es gewählt hatten, dass sie lieber ihr eigener Gott sein wollten, seitdem ist es dem Menschen nicht mehr möglich, so einfach zu Gott zurückzukehren und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Damals ist etwas im Menschen gestorben, etwas, was wir brauchen, um innigen Kontakt mit dem unsichtbaren Gott zu haben. Und wir werden alle mit einem Herzen geboren, dass Gott in der Hesekiel-Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, ein steinernes Herz nennt. Und wir werden alle ohne den göttlichen Geist geboren, von dem er hier heißt, dass er den in uns hineingeben möchte, damit wir in seinen Ordnungen leben können, nach seiner Art leben können. In unserer modernen Sprache würden wir sagen, dass wir nach seiner Art sind und mit ihm kompatibel sind. Weil Gott uns so wertschätzt, hat er uns einen Weg bereitet, einen einzigen Weg, der es uns ermöglicht, dieses neue Herz und diesen neuen Geist zu erlangen. Die meisten von euch, die ihr mir zuhört, haben genau wie ich einmal dazu Ja gesagt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Und im Lauf der Jahre haben wir alle gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Da ist dieser Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns dem Bild seines Sohnes gleichgestalten möchte. Er möchte, dass wir werden wie Jesus. Dieser Charakter, der uns im Galaterbrief beschrieben wird, ein Charakter, wie Jesus ihn hat, voller Liebe und Geduld und Freundlichkeit, voller Güte und Treue und Sanftmut, voller Friede und Freude und voller Disziplin. Dieser Charakter soll in uns wachsen. Und dazu brauchen wir dieses andere Herz. Und dazu brauchen wir diesen göttlichen Geist. Ja, das gefällt uns. So einen Charakter hätten wir gerne, das wollen wir. Aber wir merken im Laufe der Zeit, seitdem wir diesen Weg mit Jesus bejaht haben, dass wir uns auch irgendwie schwer damit tun. Woran liegt das bloß? Dass wir danach stöhnen, Gott möchte doch diese Geduld in uns entwickeln, und dann strengen wir uns an und setzen unsere ganze Selbstbeherrschung ein und werden enttäuscht von uns selbst. Und wir sind enttäuscht von Gott, der uns hier scheinbar gar nicht hilft oder der nur so wenig hilft. Was ist das nur? Deshalb ist es gut, auf unserem Weg mit Gott immer mal wieder so eine Zwischenprüfung zu machen, um zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich? Wie weit haben wir uns denn schon in Jesu Bild verwandeln lassen? Wo hapert es vielleicht noch? Da war der Zeitpunkt, als wir Jesus gebeten hatten, Herr unseres Lebens zu werden und uns als göttlicher Begleiter durch alle Entwicklungen zu führen. Und Gott verspricht uns da ein neues Herz, eine neue Geburt, ein Hineinversetztwerden in das Reich des geliebten Sohnes Gottes, in das Reich des Lichts, sodass wir Bürger eines neuen, wenn auch noch unsichtbaren Königreiches sind. Unter einem anderen König und anderen Gesetzmäßigkeiten, als sie in dieser Welt hier normal sind. So im Alltag geht uns dieses Bewusstsein oft verloren. Und wir fühlen uns eher wie der ganz normale Mensch in dieser Welt, der sein Leben irgendwie meistern muss in seiner eigenen Kraft, der all diese schmerzhaften und kräftezehrenden Herausforderungen, die das Leben nun mal so mit sich bringt, so einen Tag nach dem anderen bewältigen muss. Ja, wir strengen uns da auch an und wir beten, dass Gott doch da einige Tropfen seines Segens draufträufeln soll, damit unsere Anstrengungen auch zu einem Gelingen führen. Und wir sind dankbar und stolz, wenn es dann geklappt hat. Aber ist das wirklich das, was die Bibel uns verheißt? Ist das das neue Herz in uns, das diese Charaktereigenschaften hat, dass wir den anderen annehmen und lieben können, wie er ist? Oder werden wir geplagt von Gedanken und Gefühlen, die sich beklagen, warum ist der andere so, wie er ist? Wäre er anders, wäre das für mich doch viel leichter. Warum ist der oder die andere so unmöglich? So gar nicht, wie ich das möchte. Wir beklagen uns ja nicht darüber, dass wir so böse Sünder wären, die mit Gewehren bewaffnet gerne die Leute um uns herum töten wollten. Solche Bosheiten haben wir ja nicht an uns. Aber diesen Egoismus haben wir an uns, dass wir uns immer wieder um uns selber drehen. Und wir wollen gern unsere Gedanken wahr werden lassen und unsere Wege gehen. Es geht uns um uns. Und dem anderen, dem geht es um sich. Und das macht uns das Leben miteinander oft schwer. Und das macht uns das Leben mit Gott oft schwer. Denn wir lesen in der Schrift von dieser Reinheit der Herzen, von dieser Schönheit, von dieser Herrlichkeit, in der wir leben sollten. Und wir bemühen uns und es strengt uns fürchterlich an. Jedenfalls an vielen Stellen unseres Lebens. An anderen Stellen, da geht es uns schon ganz gut. Und oft sind das sogar die Stellen, die uns früher am meisten Schwierigkeiten bereitet haben. Da, wo wir wirklich an uns sündiges Verhalten erkannt hatten und Buße getan hatten und geschrien hatten, dass Gott uns da von uns selbst erlösen sollte. An diesen Stellen sind wir damals, als wir darum gerungen hatten, erlöst worden. Aber an anderen Stellen unseres Charakters, wo wir ja eigentlich schon ganz gut waren, wo wir ja feine, brave Bürger waren, die mit ihrem humanistischen Gedankengut an dieses fromme Leben herangerückt sind, da muss doch Gott zufrieden und stolz mit uns sein. Da geben wir uns Mühe, brave Christen zu sein. Und Gott scheint dazu keinen Sieg zu geben. Also wollen wir Resümee ziehen und schauen, wo hapert es? Und wir lesen im Römerbrief im Kapitel 6, die Verse 3 bis 8, wie das neue Leben in Christus seinen Anfang nimmt. Da redet Paulus davon, dass wir, was die Sünde betrifft, gestorben sind. Er schreibt: Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gleichermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. In dieser modernen Übersetzung habe ich jetzt von diesem Einssein, Einswerden mit Christus gelesen. In anderen Übersetzungen steht Verwachsensein mit Christus. In meiner alten Lutherbibel, in der Gott mir diese Wahrheit nahegebracht hatte, da stand eingepflanzt sein in Christus. Wie Gott das macht, das wissen wir nicht. Aber wer sich auf Jesus taufen lässt, den pflanzt Gott in Jesus Christus hinein. Und in ihm, so lesen wir, sind wir dann mit ihm gekreuzigt worden, mit ihm begraben worden und mit ihm auferstanden. Stellen wir uns das mal ganz bildlich vor. Wenn ich Ja gesagt habe, ich will mit Jesus verwachsen sein durch die Taufe in den Tod, dann vollbringt Gott das und ich werde irgendwie ein Teil von Jesus. So wie wir irgendwann in ferner Vergangenheit einmal in Adam gewesen sind und mit ihm aus dem Paradies vertrieben worden sind, so sind wir jetzt in Jesus, der in diesem Zusammenhang der letzte Adam genannt wird. Der Adam, der die Menschheit wieder in sich sammelt, um sie von dem Dilemma, in das der erste Adam sie gestürzt hatte, zu erlösen. Denn dazu ließ sich Jesus vom Vater die gesamte Menschheit aufladen, einschließlich du und ich. und nahm diese Menschheit mit ans Kreuz. Diejenigen, die anschließend dazu ihr Ja geben und diese Erlösung für sich geltend machen wollen, genauso wie diejenigen, die sagen, für mich hättest du das nicht tun müssen. Ich will bleiben, wie ich bin. Aber die, die dazu ihr Ja geben, von denen lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn wir ihn aufgenommen haben, dann haben wir das Recht und die Macht dazu, Gottes Kinder zu werden. Von denen einige Verse weiter geschrieben steht, dass ich von Gott neu geboren oder ganz wörtlich steht da, neu gezeugt werden. Es ist ein Fehlschluss, wenn ich mir vorstelle, dass mit dieser einmaligen Handlung, mit der ich mich und mein Leben Jesus übergeben habe, dass damit nun alles klar ist, für alle Zeiten, ich bin jetzt Gottes Kind. Das ist nur der Anfang. Denn hier ist das Wort werden mit dabei. Ein Werdegang hat angefangen und wir haben das Recht und die Macht, ihn fortzusetzen. Wir haben aber auch das Recht und die Macht, dieses Werden zu unterbrechen. Das ist wie im Natürlichen. Wenn ein Kronprinz geboren wird, dann ist er der Sohn des Königs, von Anfang an. Aber bis er so gereift sein wird, dass man sagt, er ist ein wahrer Sohn seines Vaters und er wird ein guter König werden, das braucht seine Zeit. Das braucht eine gute Erziehung und das braucht ein Kind, das wirklich reif werden will und sich dieser Herausforderung stellt. So ist der, der mit Jesus verwachsen ist, ein Kind Gottes und soll es auch werden. Ich darf meinem himmlischen Papa immer ähnlicher werden. Ich soll das, das ist mein Recht und ich habe die Macht dazu. Wenn ich ihn in mein Leben, ja in mein Herz aufgenommen habe, wenn ich mich vom Vater habe in Jesus hineinpflanzen lassen, wenn ich mit ihm verwachsen bin, eins mit ihm bin, in ihm bin. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich jemals in der Lende meines natürlichen Vaters und meiner natürlichen Mama gewesen bin. Das sind Geheimnisse, die Gott nur ganz alleine kennt. Aber in unserer Taufe hat er uns in Jesus hineinversenkt. Gehen wir zurück zu dem mit der Menschheit beladenen Jesus und schauen uns an, was da geschehen ist. Jesus ist mit dieser Menschheit ans Kreuz gegangen, weil sie den Tod verdient hatte. Du und ich, wir hatten sterben müssen, damit wir leben können. Dieser Mensch, der wir waren, der hatte ein steinernes Herz, ein egoistisches Herz. Die göttliche DNA, die Gott damals in Adam hineingehaucht hatte, als er ihm seinen Geist eingehaucht hatte, da ist was dran gestorben. Von dieser Ebenbildlichkeit mit Gott ist eine Menge verloren gegangen. Diese Liebe, mit der Gott jeden Menschen liebt, die haben wir nicht von Natur aus. Dieses Verständnis, diese Geduld, diese Sanftmut, das haben wir nicht. Wir haben manches davon so als Begabung mit in die Wiege gelegt bekommen. Und andere haben andere Begabungen mitbekommen. In meiner Wiege lag keine Geduld und keine Sanftmut und keine Nächstenliebe. In meiner Wiege, da lag die Begabung zum Vorwärtsdringen, zum Ellbogen benutzen. Ich bin von meinen Begabungen her ein Pionier. Einer, der gern vorwärts drängt, der Verbesserungen sucht. Das ist eigentlich eine gute Gabe, aber sie hat auch ihre Nachteile. Und so manches andere fehlt mir. Und ein anderer hat in seiner Wiege ein sanfteres Wesen als ich und ist verständnisvoller und netter als ich. Und ihm fehlt dieses Vorwärtsdrängen und mal die Ellbogen gebrauchen, auf die Zähne beißen und durch. Das sind jetzt noch keine Eigenschaften des neuen Lebens, sondern ganz natürliche Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat, damit wir in diesem Leben hier bestehen können. Und auch diese guten Begabungen müssen geheiligt werden. Denn solange sie das nicht sind, gebrauchen wir sie ausschließlich für uns selbst. Wir wollen damit imponieren, uns bei den anderen Pluspunkte und ihre Liebe erkaufen. Wir zeigen, an dieser Stelle hier bin ich richtig gut, im Gegensatz zu dir. Wir wollen uns Punkte und Liebe bei Gott damit kaufen. Guck her, hier muss ich dir doch gefallen. Hier kannst du mich doch lieben. Aber wisst ihr was? Bei Gott kann man keine Liebe kaufen. Im Gegenteil. Immer wenn wir das versuchen, schneiden wir uns von seiner Liebe ab. Denn wir halten ihm unser gutes Tun wie ein Opfer vor die Nase und meinen, damit hätten wir jetzt seine Liebe verdient. Und die Kehrseite davon ist, dass wenn wir versagt haben und meinen, seine Liebe jetzt nicht zu verdienen, dann mauern wir und können seine Liebe nicht annehmen. Aber beide Male ist sie gleichermaßen da. Sie scheint, wie die Sonne über uns scheint. Und wir sind dann nicht in der Lage, sie zu empfangen. Einerseits nicht, weil Gott sich nicht mit unseren guten Werken einkaufen lässt. Und andererseits nicht, weil wir sie, wenn wir meinen, sie nicht verdient zu haben, ablehnen. Das ist unser menschlicher Stolz, der immer gern verdienen will und der nicht fähig ist, sich frei beschenken zu lassen. Das ist der Stolz, der im Erbgut unseres Urahnen Adams an die Menschheit weitergegeben wurde und wird. Diese Menschen will Gott erneuern und uns will er erneuern. Ein neues Herz will er uns schenken. Er will nicht, dass wir mit unserem alten Herzen auf die Zähne beißen und alle Selbstbeherrschung einsetzen, um dann fromme Taten zu tun und das Leben so zu leben, wie wir glauben, dass die Bibel es von uns erwartet. Menschlich gesehen ist das ja was Gutes. Es ist gut, einander nicht zu beißen und zu fressen und zu versuchen, niemandem einen Schaden zu tun. Das hat gute Frucht. Es ist gut, wenn wir die Ehe nicht brechen. Wir ersparen uns dann ganz viel Leid in der Familie. Es ist gut, wenn wir unser Brot mit unseren eigenen Händen verdienen. Dann haben wir genug, dass wir und unsere Leute satt werden und dass es uns gut geht. Aber Gott will, dass wir all dieses Gute nicht mit unserer Selbstbeherrschung machen. Nicht nur mit unserer Selbstbeherrschung machen. Er will unser Herz verändern. Dass unser Herz von innen heraus gut sein will und auch gut ist. Lieben will und lieben kann und liebt. Sanftmütig sein will und sanftmütig sein kann und sanftmütig ist. Demütig ist, voller Geduld ist, voller Freude ist, voller Friede ist. Wir brauchen dazu dieses neue Herz. Und das beginnt damit, dass wir in Jesus gemeinsam mit ihm sterben müssen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns das wirklich bejaht haben, an den Stellen, wo wir uns wirklich schlecht vorkamen, wo wir uns selbst nicht gefallen haben, wo wir gesagt haben, ja, hier brauche ich dringend ein neues Herz. Aber es gibt ja auch Eigenschaften in uns, mit denen wir ganz zufrieden sind, die uns gefallen, in den Augen der Menschen gut sind. Aber die müssen auch sterben. Mein ganzes Ich musste mit Christus sterben. Es gibt nichts, was in Gottes Augen gut ist, solange es nicht durchdrungen ist von seinem Licht, von seinem Geist, von seiner Liebe, von seiner Art und Weise, also mit der Ebenbildlichkeit Gottes durchdrungen ist. Haben wir wirklich unser Ja dazu gesagt, dass unser ganzes Ich, unser ganzer Mensch, der wir waren, mit Christus gestorben ist? Oder haben wir nur einen Teil bejaht? Und wenn wir unser Ja total gegeben haben, sind wir im Laufe der Zeit dabei geblieben? Denn Gott prüft uns ja darin und fordert uns heraus, dazu zu stehen und darin zu leben, immer Neues in uns zu entdecken, dass ich dann auch in den Tod, den ich mit Jesus gestorben bin, hineingeben darf, jetzt im Nachhinein. Sodass der Apostel Paulus sagte, ich sterbe täglich. Der Herr erwartet, dass wir im Alltag zu dem stehen, was wir da mit ihm erlebt haben. Genau wie unser Ehepartner es erwartet, dass dieses volle Ja zueinander, das wir bei dem Trauversprechen gegeben haben, im Alltag seine Gültigkeit behält und auch nach 50 Jahren noch so ist, ja gereift ist in den Jahren, gewachsen ist, an Inhalt und Bedeutung gewonnen hat, dass es von dem guten Wollen in die Praxis umgesetzt worden ist, täglich praktiziert wird. Wie setze ich dieses in Christus sterben und in ihm leben in die Praxis um? Sind wir mit unserem ganzen Ich mit Jesus gestorben? Haben wir es begriffen und von Herzen ergriffen, dass wir in Jesus auferstanden sind zu einem neuen Leben? Wir sind nicht mehr der Mensch, der wir gewesen sind. Als wir mit Jesus im Tod gewesen sind, in der Zeit zwischen seinem Sterben und seiner Auferstehung, da ist etwas Entscheidendes geschehen. Alles in uns, das uns hindert, nach Gottes Art zu sein. Alles, was nicht seiner Art ist, das ist in dieser Unterwelt geblieben. Dort hat Jesus es von sich gerissen, das, was sündig und schädlich und krank macht und trennt, was schmutzig ist, was schmerzhaft ist, was grausam und schrecklich ist. Das hat er nicht in seine Auferstehung mit hineingenommen. Das hat er dort gelassen, im Tod. Alles in uns, was Gott nicht mehr ebenbildlich war, das ist dort weggerissen worden. Und was von uns übrig war, das war dann nicht mehr so viel. Das war unsere Persönlichkeit, also dass wir sind, wer wir sind. So ich war und bin die Sigi. Vorher und nachher. Aber dieser Rest von mir, der ist gereinigt und geheiligt werden und geheilt worden. Und als Jesus vom Vater aus dem Tod herausgeholt wurde und Gottes ganze Kraft und Gottes ganze Energie und Gottes ganze Wirksamkeit und Gottes ganze Macht eingesetzt worden sind, um ihn neu ins Leben zu bringen, da ist diese Kraft und Energie und Wirksamkeit und Macht in uns eingesetzt worden, damit wir neu in dieses Leben hineinkommen. Haben wir das begriffen? Sehen wir uns so als eine neu geschaffene Kreatur? Sehen wir diesen von Gott neu geborenen Menschen, wenn wir in den Spiegel schauen? Haben wir beim Lesen der Schrift und dem Hören auf die Predigten und die Erfahrungsberichte der Glaubensgeschwister gelernt, dieses neue Leben zu entfalten und zu leben? Wir stehen ja immer in der Gefahr, in unserer alten Art und Weise mit unserer Selbstbeherrschung zu versuchen, dieses neue Leben so zu leben, wie wir denken, dass es aussehen sollte. Die Taten zu tun, die wir glauben, dass wir sie tun sollten. Und was für eine geistige Ernährung geben wir diesem neuen Leben? Wir haben ja jetzt wieder Zugang zu dem Input, der im Paradies Baum des Lebens genannt wurde. Aber wir können noch weiterhin uns den Input aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nehmen. Dieser Baum hat ja nicht nur die eine Seite, aus der wir lernen können, wie wir böse sein können. Der hat auch die andere Seite, die uns zeigt, wie wir gut sein können. Wir können sogar die Bibel lesen mit dem Ansehen darin, das Gute zu entdecken, Was will Gott? Was verbietet er, weil es uns nicht gut tut? Wie muss ich mich verhalten? Wie halte ich mich an den Deal mit Gott, damit ich gesegnet bin? Wenn ich also in der Bibel nur die Erkenntnis suche, was gut und böse ist, dann habe ich weiterhin nur meine Selbstbeherrschung, mit der ich versuche, das Gute in die Tat umzusetzen. Mein Herz bleibt das Alte und hat keine Kraft, aus dem Verwandeltsein in das Bild Jesu heraus das Gute zu tun. Aber im Baum des Lebens, ein Bild für Jesus und was aus ihm kommt, da ist Leben und Nahrung, Weisheit und Kraft für mein neues Herz. Den dürfen wir nicht verpassen. Aus diesem Input finden, auch diesen Input finden wir in der Schrift. Wenn das Wort lebendig wird und als kraftvoller Same voller Leben in unser vorbereiteten Herzensboden landet und dort Veränderung bringt, sodass wir von Herzen fähig werden, diesen Reifeprozess zu leben. Wie leben wir? Sind wir von Herzen gut zu unserem Nächsten oder nur mit unserer Selbstbeherrschung? Für einen Zuschauer sieht beides gleich aus. Ich kann zu jemandem sehr nett und freundlich sein, um Punkte bei ihm zu machen oder um Punkte bei mir zu machen, um mir zu zeigen, ach, was bin ich doch ein freundlicher Mensch. Und ich kann zu jemandem sehr nett und freundlich sein aus Herzensliebe heraus. Für den Zuschauer sieht eins aus wie das andere. Aber für Gott ist das eine Sünde. Und das andere ist das ganz normale Christenleben, zu dem er uns wiedergeboren hat und uns in diese Reife erziehen will. Wir sind aus dem Same des himmlischen Vaters neu gezeugt worden, sagt die Schrift. Und dieser Same ist heilig und rein und bringt neues Potenzial in uns hinein, eine neue DNA in unsere geistigen Zellen hinein. Das ist überwältigend. Wir haben göttliche Natur in uns drinnen. Das müssen wir entdecken, erkennen, ergreifen. Und wir müssen es ausleben. Sonst leben wir unsere alte Natur, den alten Menschen, der doch mit Christus gestorben ist. Das ganze Programm unseres Christenlebens besteht daraus, diese Wahrheit immer mehr zu erkennen und zu leben. Immer mehr zu entdecken, was wir alles abgelegt haben und wer wir jetzt in Christus sind. Immer mehr hineinzuwachsen in sein Bild, indem wir den alten Menschen, so nennt Paulus das, immer mehr ausziehen und den Neuen uns immer mehr anziehen. In unserer modernen Sprache heißt das, identifiziere dich mit dem neuen, aus Gott geborenen Menschen. Du darfst dich nicht länger mit dem Menschen identifizieren, der doch mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Sei der, der du geworden bist. Wenn ich mich weiter mit meinem alten Menschen identifiziere, dann werde ich den nicht los. Ihn ausziehen bedeutet, ihn loswerden. Wenn ich ihn in den Tod Jesu hineinversenkt habe, dann darf ich mich nicht länger mit ihm identifizieren, in diesem Reifeprozess, wo ich ihn doch loswerden soll. Wenn er sich bemerkbar macht, dann stelle ich das so fest. Ach, da hat sich schon wieder der alte Mensch gemeldet. Jesus, ich preise dich, dass der mit dir gestorben ist. Ich danke dir, dass er keine Macht mehr hat. Ich entscheide mich an dieser Stelle, mich jetzt mit dem neuen Menschen zu identifizieren. Ich will sein Potenzial leben, das du in mich hineingelegt hast. Ich will so sein, wie du es willst, wie es dir gefällt. Ich will nicht nur so handeln. Ich will so sein. Und aus diesem Sein heraus will ich auch handeln. Und dann tue ich die richtigen Schritte und vertraue, dass mein Herz in seinem neuen Sein dabei stark wird. Und das funktioniert. Einfach, weil das in uns drinnen ist. Aber wir müssen dieses Potenzial in Anspruch nehmen. Und je länger wir das im Lauf der Jahre leben, desto mehr wachsen wir in das neue Leben, das Gott uns gegeben hat, hinein. So schreibt Johannes dann später zu den Kindlein, zu den Teenagern und zu denen, die in Christus erwachsen geworden sind, die reif geworden sind. Er beschreibt die einen, die ganz Kleinen, die kennen den Papa, der sie lieb hat, der sie trägt, der sie boppelt, der sie füttert, der gut zu ihnen ist und der ihnen immer wieder die Windeln wechselt, weil das ist nötig in der Phase. Und die anderen, die Teenager, die haben den Gott erkannt, der ihnen einen Lebenskampf verordnet hat. Und sie haben den Bösen besiegt. Dieser Böse in uns, der immer wieder aufstehen will und Lebensrechte verlangt, die er gar nicht hat. Und die Erwachsenen, die haben Gott kennengelernt, wie er ist. Er ist ja viel mehr als nur der Papa. Da ist der große König, der mächtige Regent, der Richter, der die totale Gerechtigkeit in sich trägt. Der Gott der Wahrheit. Der Gott, der einen Weg durch dieses Leben für uns hat und der ein Ziel für uns hat. Diesen Gott, den wollen wir doch kennenlernen. Diesen Reifegrad wollen wir doch erreichen. Wir wollen doch keine Kinder bleiben, die beleidigt sind, weil der andere nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Oder beleidigt sind mit sich selbst, weil sie sich selbst nicht gefallen können. Oder die beleidigt sind mit Gott, der nicht so macht, wie sie das gern möchten. Deshalb ist mein Aufruf heute Morgen, lass uns prüfen, wo wir stehen. An welcher Stelle in unserem Gestorbensein, in unserem Leben mit Christus sind wir angelangt? Ich vermute mal, es geht vielen von uns so wie der Gemeinde in Korinth, zu denen Paulus schreibt, dass es ihnen an Reife mangelt. Der Zeit nach sollten sie längst Schwarzbrot essen können, aber er muss ihnen Milch zu trinken geben, die erst am Beginn des Glaubenslebens stehen, wie denen, die erst am Beginn des Glaubenslebens stehen. Auch heute Morgen habe ich eine Milchpredigt gehalten, eine Anfängerpredigt, damit wir unseren Stand prüfen sollen. Lass uns vor Gott jetzt still werden. Er soll uns zeigen, an welcher Stelle wir stehen. Sind wir kleine Kinder geblieben? Haben wir das neue Leben vielleicht noch gar nicht ganz ergriffen? Sind wir in diesem Kampf der großen Kinder, die noch mittendrin sind und das Böse noch nicht überwunden haben? Sind wir Heranwachsende, die schon einige gute Charaktereigenschaften ihres neuen Geistes zur Entwicklung gebracht haben? Gehören wir zu den fast Erwachsenen oder sogar zu den Erwachsenen, die Gott kennen, der die Liebe in Person ist? Ich rede ja nicht davon, dass ich es in meinem Kopf weiß, dass er die Liebe in Person ist. Ich rede von Kennen. Das heißt, es tief in meinem Unterbewusstsein ist dieses Wissen versenkt. Ich bin in Christus. Und weil ich in ihm bin und weil ich in ihm bleibe und weil er mich hält und weil er treu ist und weil ich ihm treu bin und er mir zeigt, wie das funktioniert, deshalb werde ich in ihm bleiben. Tief drin dieses Bewusstsein. Und ich werde viel Frucht bringen. Ja, ich werde auch beschnitten, so als Rebe an diesem Weinstock Jesus. Aber das dient dem Fruchtbringen. Ich will ihm Frucht bringen, weil ich ihn so liebe. Ist das tief in uns verankert? Teil unseres Selbst? Lass uns stille sein vor Gott, damit er uns zeigen kann, wo wir stehen. Und dann lass uns das alte Leben, das uns noch anhängt, ihm übergeben. Lass es bewusst mit Christus sterben. Und ergreift das neue Leben, das er uns gegeben hat. Ich möchte uns jetzt 2 Minuten Stille verordnen. Und nach 2 Minuten schließe ich das ab und schicke euch in diese Woche, damit Gott uns weiter in seine Wahrheit hineinführt. Lass uns unsere inneren Ohren spitzen, heute an diesem Sabbat und auch die Woche. Und gern tiefer in das Siegesleben mit Jesus hineinwachsen. Er, der uns alles an Leben in Fülle gegeben hat, er ist das wert, dass wir das tun. Amen. Die 2 Minuten sind vorbei. Nehmt die Botschaft mit nach Hause.